Jetzt Herr Höttges, Herr Dannenfeld, antworten.
Ich gehe auf den Herrn Tüngler ein. Ging die Frage Machine-to-Machine, Industrie 4.0 und die Frage, wie wir letztlich mit der Digitalisierung zukünftig an den Chancen des Wachstums teilhaben. Investitionen, die wir tätigen, sich auch amortisieren. Wenn man den Erfolg der Deutschen Telekom die letzten Jahre sieht und wenn man sieht, auf welches Wachstum wir wieder geschaffen haben, deutlich über dem Trend der anderen Telekommunikationsunternehmen, dann hat das was damit zu tun, wie viele Netze wir investiert haben. Die leistungsstarken Netze, die sind die Grund, die Voraussetzung dafür, dass wir unser Geschäftsmodell entsprechend monetarisieren können. Dabei haben wir aber auch immer die Amortisationsraten und die Wirtschaftlichkeit dieser Netze im Auge. Nur eine Infrastruktur, die wir aufbauen, amortisiert sich nicht in 2 bis 3 Jahren. Das sind längere Investitionszyklen. Das ist bei der Netzinfrastruktur völlig normal. Und natürlich zählt für uns das, die Gesamtkapitalrendite, die übrigens auch eins der Ziele ist, nach dem wir incentivieren. Sie stellten die Frage, Herr Tüngler, auch nach der Frage, was ist eigentlich Group Development und was haben wir da gemacht? Wir haben zum 1. Januar 2017 ein operatives Segment Group Development gegründet, wo wir ausgewählte Beteiligungen des Konzerns reingebracht haben. Da gehören Minderheitsbeteiligungen dazu. Wenn Sie übrigens die Entwicklung von Scout sehen oder wenn Sie die Entwicklung von Strato sehen, dann würde ich sagen, wir können Beteiligungen und wir können sie sogar sehr, sehr gut. Wir haben 20-fachen Multiple gekriegt für diese Aktivitäten. Das waren enorme Buchgewinne, die wir hier realisieren könnten durch das Verkaufen von Anteilen bzw. die Einbringung. In diesem Bereich haben wir mehr unternehmerische Freiheiten für die Geschäfte eingeräumt. Wir haben zum Beispiel die Deutsche Funkturmgesellschaft mit den gesamten Funktürmen da reingebracht und wir haben die T-Mobile Niederlande in diese Gesellschaft eingebracht, sowie die Telekom Capital Partners, das ist unser Venture Capital Arm und die Ströer-Anteile. Das heißt, die Group Development konzentriert sich darauf, letztlich die Optimierung von Nicht-Kerngeschäften voranzutreiben. Und genau das gelingt uns momentan sehr erfolgreich. Nochmal Strato und Ströer sind das. In diesem Bereich gibt es nicht die harte Konzerndisziplin wie in anderen Segmenten. Das heißt also, was jetzt im Europasegment oder auch im Deutschlandsegment von der unternehmerischen Strategie vorgegeben sind. Aber Sie können alles nutzen, was im Unternehmen möglich ist. Wir wollen auch hier ein Stück weit unternehmerische Freiheit für Beteiligungen einräumen, weil wir glauben, dass da eine zentrale Konzernpolitik manchmal sogar behinderlich sein kann. Herr Dornkart stellt die Frage nach den Auswirkungen der Präsidentenwahl in den USA auf unser Geschäft. Ich sage Ihnen, wir haben in Amerika durch den enormen Erfolg, den wir haben, in unserem Unternehmen, aber auch in den Unternehmen, die für uns arbeiten, wie zum Beispiel Shops, die unsere Marke betreiben, 45.000 Menschen in Lohn und Arbeit in den USA gebracht. Wenn man über America First nachdenkt, ist das sicherlich keine schlechte Botschaft, sondern eher eine gute Botschaft, was die T-Mobile USA hier durch das enorme Wachstum entsprechend geschaffen hat. Wir produzieren nicht außerhalb von Amerika, sondern wir produzieren in den USA mit Menschen vor Ort. Das ist der Unterschied des Geschäftsmodells. Wir sind ja kein Exporteur, sondern wir machen unsere Dienstleistung immer im Land, in dem wir entsprechend arbeiten. Die von den neuen Administrationen in Aussicht gestellte Änderung bei der Unternehmensbesteuerung sind bei dem gegenwärtigen Detaillierungsgrad für uns noch schwer prognostizierbar und auch nicht Teil unserer Guidance. Und auch die Frage nach eventuellen Veränderungen im regulatorischen Umfeld sind für uns heute nicht beantwortbar. Wir haben die regulatorische Anfrage ja in keiner Weise bisher Nutzen brauchen und vor dem Hintergrund ist hier jegliche Antwort Spekulation. Das sind juristische Prozesse, die auch eine bestimmte Gesetzgebigkeit fördern. Insgesamt gilt aber eins: In republikanischen Administrationen ist der Regulierungsgrad signifikant geringer als in demokratischen Administrationen. Das einfach aus der Historie heraus. Die hervorragende Entwicklung von der T-Mobile US spricht auch nochmal Herr Tüngler an. Ich habe, glaube ich, sehr ausführlich in meiner Rede auf diese Entwicklung hingewiesen und auch dargestellt, wie wir das erreicht haben. In den Medien wird das Unternehmen immer wieder in Zusammenhang mit möglichen Fusionen oder Partnerschaften genannt. Deshalb möchte ich das vielleicht noch mal an der Stelle genauer klarstellen. T-Mobile US hat im vergangenen Jahr ein LTE-Netz aufgebaut, mit dem es in Bezug auf Geschwindigkeit und Kapazität ganz vorne dabei ist. Wir sind nicht mehr angewiesen auf Spektrum oder auf Kapazitäten von anderen Unternehmen, sondern wir haben hier unser Schicksal in der eigenen Hand. Bei der gerade abgeschlossenen Frequenzaktion für das sogenannte 600er Megahertz-Band haben wir uns weitere Frequenzbänder gesichert zu einem sehr günstigen Preis. Das erschließt auch für die Zukunft unserer amerikanischen Beteiligung weitere Wachstumsmöglichkeiten. Und genau diese Entwicklung werden wir organisch weiter fortsetzen. Und T-Mobile kann sie mit seiner Größe und auch mit seiner wiedererlangten Finanzkraft aus eigenen Mitteln heraus weiterführen. Dabei verlieren wir nicht aus dem Blick, dass aus konzeptioneller Sicht Konsolidierung und Konvergenz natürlich Vorteile haben können, die über das organische Weiterentwickeln dieses Geschäftes hinausgehen. Sie bieten nämlich Möglichkeiten für Synergien und für mögliche Skalenvorteile. Aber es sind auch auf der anderen Seite viele Faktoren bei solchen Kombinationen zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Bewertungsrelationen, regulatorische Aspekte, Fremdfinanzierungsniveaus, die sich aus einer möglichen Kombination mit anderen in der Industrie heraus ergeben können. Diskussionen zwischen den verschiedenen Unternehmen in den USA sind nicht nur möglich, sie sind erlaubt und sie sind wahrscheinlich. Das schließt die T-Mobile US mit ein. Wir schließen keine Möglichkeiten aus, die einen Wertzuwachs für die T-Mobile US und damit auch für uns als Deutsche Telekom und für Sie, meine Damen und Herren, Aktionäre ermöglichen. Wenn sich solche Möglichkeiten bieten, können wir zusammen mit unseren Kollegen in den USA das jetzt in Ruhe bewerten. Der Erfolg der T-Mobile US legt die Messlatte für jede Überlegung sehr hoch, die Zukunft des Unternehmens anders zu gestalten als mit dem heutigen eigenständigen Weg. Wir haben ja eben auch von Herrn Brumann schon den Wert gehört, den wir in Amerika geschaffen haben, der ja dabei die Grundlage ist. Auch wenn T-Mobile US in solche Gespräche involviert sein sollte, wäre es überhaupt nicht absehbar, ob solche Gespräche zu irgendeinem Ergebnis führen. Auf keinen Fall darf T-Mobile US zum Spielball von Spekulationen und Gerüchten werden. Und daher ganz klar, Spekulationen oder auch irgendwelche Hinweise auf Fragen, die rechtlichen oder regulatorischen Rahmenbedingungen betreffend, werde ich jetzt nicht mehr hier in dieser Hauptversammlung weiter kommentieren. Vielen Dank.
Herr Dannenfeld, bitte.
Dankeschön. Ich fange an mit der Frage für den Finanzvorstand, nämlich was macht denn IFRS 15 und 16, die Veränderung der Rechnungslegungsstandards mit unseren Zahlen? Da gibt es eine, ich fange mal mit dem 15 an, Herr Tüngler, das hat natürlich wesentliche Auswirkungen auf die Darstellung unserer Zahlen, ob es jetzt Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage ist. Wir werden das Wahlrecht, was vorhanden ist, zur vereinfachten Ausübung und Erstanwendung ausüben. Und vielleicht noch mal einen Hinweis, der kumulierte Effekt aus der Umstellung, aus all den Umstellungen wird erfolgsneutral im Eigenkapital erfasst. Viel wichtiger ist aber, wir werden uns sehr viel Mühe geben mit solchen Dingen wie Überleitungsrechnungen, all den Aktionären es möglichst einfach zu machen, zu verstehen, wie denn Alt- und Neudarstellung zusammenhängen und was da passiert ist und vermeiden, dass wir jede Form von, ich nenne das immer Voodoo bei den Zahlen auch vermeiden, sondern eine gute Sichtbarkeit für alle Beteiligten herrscht. Zum 16er, zum IFRS 16, der sich ja mit Leasing beschäftigt. Wir erwarten hier eine signifikante Erhöhung der Bilanzsumme zum Erstanwendungszeitpunkt aufgrund des Anstiegs der Leasingverbindlichkeiten und natürlich auch des Anstiegs des Anlagevermögens. Auf der anderen Seite steigt ja auch zugleich das EBITDA mit an und der operative Cashflow aus den Kapitalflussrechnungen. Auch hier ist es für uns eigentlich nur eine Frage, wie schaffen wir maximale Transparenz, damit man folgen kann? Wir sind ja seit Jahren schon dabei und zeigen all diese Informationen freiwillig im Anhang. Wir sind längst mit den Ratingagenturen auf dieser Art von Darstellung im Gespräch. Also für uns ist es eigentlich nichts Neues, sondern jetzt das Formalisieren, etwas, was wir schon längere Zeit tun. Und für alle weiteren Fragen, die dann tiefer ins Detail gehen, gerne bilateral eine 3- bis 4-stündige Diskussion zu dem Thema. Dann hatten Sie gefragt, T-Systems, haben wir das Portfolio von Verträgen risikoseits unter Kontrolle, sodass wir vermeiden können, dass es in Zukunft wieder passiert. Wir sind ja in den vergangenen Jahren, und das gilt auch für die letzten Quartale, wo uns dann diese zwei Verträge entgegengekommen sind, haben wir konsequent den Transformationsprozess umgesetzt. Und dieser Transformationsprozess, das muss man klar sagen, verläuft langsamer, als wir ihn ursprünglich erwartet haben. Da gibt es solche Dinge wie IP-Umstellung, die ein bisschen gegenwirkt. Aber im Wesentlichen funktioniert sie. Ich möchte Sie daran erinnern, die Strategie ist die von diesem starken, von sehr großen Kunden abhängigen IT-Outsourcing-Geschäft mehr in ein plattformartiges Geschäft zu gehen, wo wir mit Cloud-Angeboten und Ähnlichem sozusagen das Risiko auch systemimmanent reduzieren. Und wir haben im Cloud-Geschäft im vergangenen Jahr einen Umsatzplus von 12% erzielt. Wir können hier insbesondere mit den hohen, das ist heute auch schon mehrfach angeklungen, deutschen Standards für Datensicherheit punkten und Datenschutzpunkten. Die haben übrigens sehr viel damit auch zu tun, dass wir in solche Dinge wie Rechenzentrum Magdeburg-Biere investieren. Das hatte Tim Höttges ja in seiner Rede schon erwähnt. Und von daher kann man das Risiko ausschließen. Nein, wir sind unternehmerisch tätig, aber man kann es reduzieren, A, durch den Geschäftsmix, das tun wir konsequent, und B, auch durch dichtere Risikomanagementsysteme, die wir aufgebaut haben. Dann zum Thema, können Sie die 2,2 Milliarden, die abgeschrieben wurden, wieder zuschreiben, wenn es besser läuft? Die formale Antwort ist nein. Der Accounting-Standard sagt mir, wenn immer ich nach unten abschreiben muss, dann muss das erfolgswirksam sein. Zuschreibungen sind nicht erfolgswirksam, sondern erfolgsneutral abzubilden. Das sagt der Accounting-Standard so, und dann wenden wir den auch entsprechend an. Jedes Quartal prüfen wir unseren Buchwert auf Werthaltigkeit und tun das. Die strategisch-inhaltliche Antwort ist aber, wir glauben nach wie vor, dass DBT ein extrem gut positioniertes Unternehmen ist. Wir sind fest davon überzeugt und sehen das in unseren Märkten auch, dass die Kombination aus Festnetz, Mobilfunkangeboten und DBT bringt dann ja noch exklusiven Content im Sportbereich mit, etwas ist, was bei den Kunden verfängt. Die Kunden stimmen da ab, und zwar indem sie die Produkte wählen. Und das ist auch bei der BT der Fall. Operativ im Land läuft es bei denen exzellent, und die sind nach wie vor exzellent positioniert. Dann zur Frage nochmal Brexit. Herr Ten Dornkart hatte gefragt, hat dann der Brexit nochmal zusätzliche Auswirkungen potenziell nach vorne? Zum Brexit-Votum selbst ist ja schon was gesagt worden. Wir haben natürlich Auswirkungen des Brexits auf den Wert unserer Beteiligung gesehen, und wir werden den auch immer wieder sehen, wenn sich das britische Pfund gegenüber dem Euro bewegt, weil das Teil des sozusagen dann Einfluss auf den Buchwert hat und auf die eben beschriebene quartalsweise Prüfung und Ab- oder Zuschreibung, einmal ergebniswirksam, einmal nicht, hat. Also in dem Sinne ja, aber darüber hinaus nein. Dann hatte ich die Frage zum Thema Niedrigzinsphase. Sie investieren viel. Um das nochmal klar zu sagen, wir investieren, weil wir es für operativ und für strategisch richtig halten und weil es Nachfrage von Kunden gibt und nicht, weil die Zinsen niedrig sind, um das mal klar deutlich festzustellen. Aber natürlich helfen niedrige Zinsen bei der Refinanzierung unserer Verbindlichkeiten, da nutzen wir das auch konsequent. Es ist aber eben auch schon angeklungen, es gibt natürlich auch noch einen gegenteiligen Effekt, nämlich wenn ich auf die Pensionsverbindlichkeiten gucke, Herr Speicher hatte das eben angesprochen, da gibt es zwei Effekte, der eine hilft, der andere läuft etwas dagegen. In Summe ist das dann nichts groß Positives oder Negatives für uns unterm Strich. Letzte Frage, die ich hier noch habe, war von Herrn Tüngler, der aufrunden wollte, großzügig. Herr Tüngler, ich bin ja wirklich froh, dass Sie nicht gleich den Euro aufgerundet haben und dass Sie in der Aufrundung sich mal erstmal auf die Zehner bewegt haben. Also von daher vielen Dank erstmal für das implizite Vertrauen, was da ja auch mit drin steckt. Aber Sie wissen, ich vertröste Sie natürlich aufs nächste Jahr, denn jetzt entscheiden wir auf das, was wir in 16 erwirtschaftet haben, und in einem Jahr sehen wir uns wieder, hoffentlich und ganz sicher mit ähnlich guten Zahlen, und dann diskutieren wir das.